Herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Gerschoner Gemeinde Mortshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.gerschonergemeinde-mortshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Es ist ja Urlaubszeit und viele reisen ins Ausland oder bleiben hier in Deutschland. Und in dieser Schriftlesung hier, da war auch einer ins Ausland gereist, ein hohes Tier. Und dem haben dann die Frommen was in die Hand gedrückt oder er hat was gekauft. Und konnte mit dem Ding nichts anfangen vorerst. Ich lese uns die Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf, geh nach Süden, auf den Weg von Jerusalem nach Gaza. Der ist öde. Und er gehorchte und stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber war die, er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor dem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber sein Geschlecht beschreiben? Wer wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dieses? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide aus und in das Wasser hinab. Sowohl Philippus als auch der Kämmerer. Und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Ashdod, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam.
Neulich las ich in einer Autozeitschrift, und ich werde jetzt nicht was über Volvo vorlesen, wie du schon mal reingeguckt hast, sondern etwas Interessantes. Da heißt es, Ricky Wagoner, 49 Jahre alt. Wenn das nicht göttliche Führung war. Busfahrer Ricky Wagoner aus Dayton, Ohio, hatte mehr als einen Schutzengel. Er reparierte gerade seinen kaputten Bus, als drei Angreifer auftauchten und auf ihn schossen. Eine Kugel traf Wagoner ins Bein, zwei weitere in die Brust. Dass er den Überfall trotzdem überlebte, gleicht einem Wunder. Eine Bibel, ein Neues Testament in der Brusttasche des Busfahrers blockte die Kugeln ab. Ich weiß nicht, ob es eine Gideon-Bibel war oder ein anderes Neues Testament. Nur weil er sie dabei hatte, wurde sein Leben geschont. Zufall? Oder Führung Gottes? Glauben wir an Zufälle oder glauben wir, dass Gott unser Leben in der Hand hat und führt, sogar in solche Details? Ich will heute nicht über Bibeln in der Brusttasche sprechen, obwohl die auch gut sind, sondern ich möchte über Begegnungen sprechen. Wir alle haben tagtäglich Begegnungen mit Menschen. Und glauben wir, dass diese zufällig sind? Oder glauben wir, dass Gott dahinter steckt? Dass er uns diese Gelegenheit gibt, wenn wir Menschen begegnen, dass sie geführt sind? Wir haben hier im heutigen Bibeltext ganz klar, wie Gott führt, wie Philippus mit diesem Ausländer zusammenkommt. Und es ist ganz offensichtlich, dass es Führung Gottes war. Und das lässt mein Herz, da geht mein Herz auf, da bin ich fröhlich. Wenn ich höre, dass jemand kommt aus einem fremden Land, in einem Land, wo Gott bekannt ist, wo Gott verkündigt wird damals, ja, und Jesus als der Herr, und er zurückgeht in sein Land und in seinem Heimatland große Dinge tut, einen großen Einfluss auch hatte. Manchmal wird gesagt, wer war das jetzt? Nicht Mao, Ho Chi Minh? Nee, ein anderer chinesischer Führer, der war in Frankreich zum Studium und hat die französische kommunistische Partei gegründet. Und ich glaube, Deng Xiaoping. Hätte er da den Kontakt mit Christen gehabt in Frankreich und hätte da diesen Einfluss gehabt, was für einen Einfluss hätte er gehabt auf sein Land? Leute, die hierher kommen, studieren und wieder zurückgehen, und wenn sie hier Christen werden, einen riesen Einfluss auf ihr Land haben können. Eine geleitete oder gelenkte Begegnung, Führung Gottes, die wir auch in unserem Alltag haben, ob jetzt Ausländer oder mit Deutschen, denke ich, das spielt erstmal gar keine Rolle. Aber wir sehen hier, dass derjenige, der fern von Gott war, erstmal gefunden wird, dass er gelehrt oder unterwiesen wird und dass er dann auch getauft wurde. Das Erste, er soll gefunden werden. Der wurde gefunden. Es ist erstaunlich, wie Gott diesem Mann ein Sehen ins Herz geschenkt hat. Dass er sich auf den Weg macht und tausende von Kilometern zu Fuß oder mit dem Ochsenwagen auf sich nimmt, um nach Israel zu gehen. Kusch. So hieß das, das alte Wort für Äthiopien, Kusch, lag ja so weit entfernt. Er ging dahin, um anzubeten, denn er wusste, da gibt es den lebendigen Gott. Er kaufte sich diese Schriftrolle und ich weiß nicht, wie er dazu kam, dass es ihm gegeben wurde als Ausländer. Er ging wahrscheinlich in den Tempel, um anzubeten, er durfte aber nur bis zum gewissen Vorhof, weil er war als Eunuch, durfte er nur bis zum gewissen Vorhof vom Tempel und als Ausländer eh. Aber er hat es probiert. Er war ein Schwarzer, ein Nachkomme der Kushita. Aber bei all dem dürfen wir nicht vergessen, er hatte Hintergrund gehabt. Er hatte einen Glaubenshintergrund. Und zwar, Äthiopien ist bis heute stolz darauf, abzustammen von Salomon. Als die Königin von Äthiopien, Kusch, als die nach den Salomon besucht hat, daraus entstand eben ein Nachfolger, der nachher bis heute, solange es den König gab, Haile Selassie hieß dieser letzte König, so wie ich weiß, der sich selbst als sein Stammbaum auf eben zurückgeht, auf die Kandake. Das heißt, der Löwe aus dem Stamm Juda, nannte er sich stolz. Und ich habe gelesen, ich war noch nie dort in Äthiopien, aber die haben wohl ein großes Schild da, dass sie eben stolz sind, dass sie Äthiopien, das älteste christliche Reich der Welt, würde da stehen. So habe ich das gelesen. Was für Auswirkungen, wenn ein Mensch zum Glauben kommt und in sein Land zurückkommt. Er hatte diesen religiösen Hintergrund von Salomon her und ist deshalb nach Israel gewandert. Das heißt, er ist nicht aus dem Blauen sozusagen zum Glauben gekommen. Interessant, wenn wir mit Menschen auch aus anderen Hintergründen sprechen, sei es Deutschland, sei es aber auch aus ausländischen Hintergründen, auch sie haben ihren Hintergrund. Und da ist es wichtig, dass wir da ansetzen, wo sie einen Hintergrund haben. Manche kommen aus sehr katholisch geprägten Gegenden, zum Beispiel Südamerika. Und da muss man wieder anders anfangen, als bei jemand, der überhaupt nicht an die Existenz Gottes glaubt, der aus dem Kommunismus herkommt, zum Beispiel. Wie bei vielen Chinesen, die in der Schule gesagt haben, es gibt keinen Gott. Ja? Ist alles durch den Urknall entstanden und so. Da muss man verschiedene Wege finden, mit den Leuten im Gespräch sein und schauen, wie man helfen kann, Brücken bauen kann hin zu Jesus, dem zentralen Thema der Bibel. Welch ungewöhnliches Maß an göttlichem Eingreifen hier bei diesem Mann. Das war Gottes Timing, würde man heute sagen. Also, ja, weiß gar nicht, wie man Timing auf Deutsch sagt. Hat sie eingedeutscht. Da ist auf der einen Seite Philippus, der von Gott berufen wird, zum Essen auf Rädern auszugeben, ja, und in der christlichen Gemeinde für die bedürftigen Witwen, die halt niemand hatte, der sie versorgt hat. Auf der einen Seite, kommt die Verfolgung, dann muss er fliehen. Auf der anderen Seite, tausende Kilometer entfernt, macht sich einer auf den Weg und geht dann eben nach Jerusalem, um da anzubeten. Dann kommt durch die Verfolgung, ist der Philippus nicht mehr in Jerusalem und dann bekommt dieses Wort Gottes an ihn, geht da und dahin, in die Wüste, in die Einöde, bei Gaza, was auch heute noch groß in den Nachrichten ist, was wirklich Wüste, geht dahin. Und dann kreuzen sich ihre Wege. Ja? Und Philippus hat nur das getan, was Gott ihm gesagt hat, gehe da und dahin. Und dann, als er da war, erst dann hat er gesehen, dass da einer fährt mit dem Fuhrwerk und hat sich da nebenher und dann erst wusste er, was er zu tun hat. Gott hat ihm nicht gesagt, geh da und da hin und da wird ein Schwarzer sein. Nein, geh da und da hin und da war er dann Zeuge für Jesus. Ja? Und so treffen sich ihre Wege und die gehen nachher wieder auseinander. Und die haben sich nie mehr getroffen, denke ich. Aber dieser eine Punkt der Begegnung war lebenswichtig für den Äthiopier. Der hat sein Leben verändert. Er ist Christ geworden. Das ist Gottes Führung. Und vielleicht treffen wir auch im Alltag Menschen, die wir vielleicht nur einmal treffen und uns dann nie mehr sehen. Das kann auch sein. Und was für Spuren hinterlassen wir bei diesen Menschen. Interessant, wie gesagt, irgendwo hat Gott schon diesen Menschen für die Rettung vorbereitet. Man könnte sagen, dieses hohe Tier, was hat ihn eigentlich dazu getrieben, da nach Israel zu gehen? Der war am Königshof der Kandake. Das war der Finanzminister, der hatte alles unter sich, der hatte alles Geld, der hatte alle Annehmlichkeiten, die man sich vorstellen kann im Königshof. Und trotzdem hat ihm was gefehlt. Da fehlte was in seinem Leben. Und da war er auf der Suche. Für was lebe ich? Und deshalb ist er nach Jerusalem gegangen, um anzubeten, um den echten Gott zu finden. Das heißt, dieses Sehnen im Herzen der Menschen ist da. Trotz allen Überflusses fehlt ihm etwas. Und ihm wird so gegangen sein wie vielen von uns. Ich habe jetzt mein Handy extra zu Hause gelassen. Ich wollte sagen, ich habe mir ein neues Handy gekauft vor 4 Wochen. Am Anfang toll und habe es dann immer über mitgenommen und so. Jetzt ist es schon nach einem Monat schon ein bisschen veraltet. Und irgendwo merkt man, man gewöhnt sich dran, es gibt nicht wirklich die Befriedigung, die man braucht. Zwar praktisch, aber mehr nicht. Dinge können unser Herz nicht erfüllen. Schule, aufstehen, schlafen, arbeiten, Fernsehen, schlafen, Tag für Tag. Die Leute merken, dafür lohnt es sich nicht zu leben. Sie suchen nach etwas. Sie suchen an verschiedenen Punkten. Wo? Das ist bei jedem anders. Aber sie suchen. Sie sind auf der Suche. Haben wir diese Sicht noch, dass wir ein Auge haben für Menschen, die eigentlich auf der Suche sind und vielleicht an ganz irgendeinen Punkten ihr Lebensinhalt finden? War mir interessant, als ich da mal sonntags nachmittags auf dem Fußballplatz war, wie da die Leute auch gut dabei sind und ihre Mannschaft anfeuern. Das ist so ein bisschen, dafür leben sie, ne, und geben auch und so. Gell? War interessant für mich zu sehen. Begegnungen, die mich geprägt haben. Gibt es Begegnungen, die dich geprägt haben in deinem Leben, ja auch in deinem Glaubensleben? Ich hatte verschiedene Leute, die mir begegnet sind, und ich will mal eins sagen. Ich bin mit 3 Jahren in Sonntagsschule geschickt worden, und dann Sonntagsschullehrer, die mich geprägt haben. Als Kind ist man noch sehr prägsam. Und dann weiß ich noch, da kam einmal so eine ältere Frau, die war echt gut drauf. Das hat mich als Kind, die mich total beeindruckt. Sie hat von Jesus erzählt. Sie hat erzählt, wie sie Leuten, anderen von Jesus auch weitersagt und so. Sie war ziemlich blind. Sie brauchte immer jemanden, der sie geführt hat. Und sie konnte auch singen, hat dann auch gesungen, ihrer Stimme. Und ich habe nachher dann, Jahre später erst festgestellt, oh, diese Frau hieß Bertha Isselmann. Und ich weiß nicht, wer sie kennt, aber auch meine Frau ist ihr begegnet, weil die öfters in Hüttenberg-Rechtenbach beim Elternhaus meiner Frau gewohnt hat. Auch sie wurde von dieser Frau geprägt. Und das ist interessant, wie es gewisse Menschen gibt, die uns prägen, wo wir sagen, boah, das sehe ich Jesus, das sehe ich Jesus. Oder das andere, auch eine ledige ältere Dame aus der Gemeinde, die Traktate verteilt hat im Dorf, die im Dorf als fanatische Christin verschrien war, die auch, als ich Blinddarmoperation hatte, mit etwa 10 Jahren mir ein Buch geschenkt hat, ein Buch über Mission. Und das war der erste Anstoß, Missionar zu werden. Gut, ich gebe zu, das war Abenteuer im Dschungel. Und als Kind will man gerne Abenteuer leben, also Missionar, Abenteuer im Dschungel in Brasilien. Aber es war der erste Anstoß dazu. Und als ein Missionar aus Brasilien berichtet hat in unserer Gemeinde, da war mir klar, das ist ein Weg. Und erst auf der Bibelschule wurde der Weg von Brasilien im Urwald nach Japan umgeleitet, aber das ist eine andere Sache. Welche Personen haben dein Leben geprägt? Welche Personen waren vielleicht so Philippusse, die dich zum Glauben geführt haben? Waren das vielleicht Eltern oder Großeltern oder Sonntagsschule oder Jugendleiter, die das waren? Begegnungen mit Menschen, die Spuren hinterlassen haben in deinem Leben. Wäre das nicht auch toll, wenn wir Spuren hinterlassen im Leben anderer Menschen, denen wir begegnen? Dass sie in uns Jesus sehen. Wäre das nicht toll, wie bei diesem Philippus? Das Zweite, was mich überrascht hat, dass er eben diese Person da das Wort Gottes zwar gelesen hat, aber nicht verstanden hat. Und das kann ich mir gut vorstellen. Jesaja 53, dem leidenden Gottesknecht, wir kennen das und wissen, das ist Jesus, da ist Jesus gemeint. Aber bis heute lesen die Juden das und sagen, ja, das ist unser Volk, das ist nicht Jesus. Und da muss eben diese Erklärung dazu, zu sagen, hier, das ist ein Prophetenwort auf Jesus hin, zentral auf Jesus hin. Und gerade an dieser Stelle ist mir wichtig, dass er Jesaja 53 liest, dass es zentral um Jesus geht. Und wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen, da kommen vielleicht die Kreuzzüge und evangelisch-katholisch und was für negative Erfahrungen man gemacht hat mit irgendwelchen Christen oder mit Pfarrer oder sonst was. Es geht um Jesus. Und deshalb sollen wir auch da bei dem bleiben. Es geht um Jesus, wenn wir mit diesen Menschen im Gespräch sind. Er fängt das Gespräch an, aber es wird ein Gespräch über Jesus. Und das ist wichtig, weil es das zentral ist. Verstehst du auch, was du liest? Und er sagt, nein. Und dann macht das ihm verständlich, um was es geht. Denn wir lesen in Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus dem Verkündigten, dem Akueo, aus dem Gehörten. Und das Verkündigte aus dem Wort Gottes. Man könnte sagen, das, was weiter gesagt wird, sollte eigentlich Gottes Botschaft sein. Das heißt, dass wir biblische Wahrheiten den Menschen so sagen, dass sie es verstehen. Und da müssen wir uns überlegen, man muss sich ein bisschen in die Situation der Menschen hineinversetzen, um das auch zu sagen. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann nur, wenn er das Wort Gottes klar und deutlich ausgelegt bekommt, dass es verständlich für ihn ist. Und dann ist auch gleich, wie man hier sieht, die Taufe, die Reaktion auf die Annahme des Wortes Gottes. Das heißt, er ist zum Glauben gekommen und dann lässt er sich taufen. Normalerweise in den Gemeinden sind dann oft Taufunterrichte oder man hat lange Zeit, um die vorzubereiten und zu gründen im Glauben, war bei diesem Mann nicht möglich. Er hat das Wichtigste gewusst, ist zum Glauben an Jesus gekommen, hat sich taufen lassen und ist in sein Land zurückgegangen. Andere spätere Handschriften von Vers 37 fügen dann noch dazu, dass er ein Glaubensbekenntnis besprochen hat, ist aber nicht so wirklich drin. Der Kämmerer wird Christ und tat das, was Jesus angeordnet hatte, dass er sich eben hat taufen lassen. Er hat Christus ergriffen, beziehungsweise Christus hat ihn ergriffen, wenn wir Philipper 3, 12 ernst nehmen, dass eben es eben das Sehnen Gottes ist, dass er Menschen zur Rettung bringen will. Und dann ist er beeindruckt davon zurückgegangen und die äthiopische Bibelübersetzung ist die älteste Bibelübersetzung nach den griechischen, die wir haben. Die äthiopische Bibelübersetzung. Die Äthiopier hatten schon eine Bibel. Ich würde sagen, da waren die Germanen noch auf den Bäumen, um es mal so auszudrücken. Das war der Einfluss von diesem einen Mann, der die Botschaft von Jesus nach Äthiopien gebracht hat. Und der Diakon, der Philippus, der hat mich auch beeindruckt. Erst war er Armenpfleger, Diakon, das heißt, hat Essen weitergegeben. Und dann, egal wo er war, hat das Wort Gottes weitergegeben. Es blieb nicht nur bei diesem reinen Sozialen. Es ging auch darum, die Botschaft von Jesus, Liebe Jesu, weiterzugeben. Dann lesen wir von ihm, dass er Evangelist wurde, dass er das Evangelium weitergesagt hat. Dann hat er auf Gottes Stimme gehört, dass er diese kleinen Winke Gottes in seinem Leben, ach, geh doch mal dahin, besuch doch mal den. Haben wir das nicht vielleicht auch schon erlebt, dass wir denken, Mensch, den sollst oder die sollst doch mal wieder besuchen. Geht hin, tut dies. Er kann auch durch solche Dinge zu uns oder zu anderen reden. Und dann denke ich, dass es eine gesegnete Aufgabe ist, wenn man zu Einzelnen geht. Es ist wichtig, dass man Einzelne besucht, dass man mit Einzelnen im Gespräch ist, weil dann sind sie offen. In der Gruppe, da lassen sie oft die Sache nicht so raus, aber wenn man sich einzeln mit ihnen trifft, mal über eine Tasse Kaffee oder so, und dann sich wirklich auch der Leitung unseres Herrn anvertraut, uns an Jesus anvertraut, der durch seinen Geist Menschen leitet, auch uns leiten möchte. Wie der Philippus dann auf diesen Äthiopier zuging, ihn ansprach und dann zuerst Kontakt aufgenommen hat und dann aufs Wesentliche kam, das ist toll, das ist vorbildhaft. So möchte ich von ihm lernen. Und dann, als sich die Gelegenheit bot, das Gelesene oder gesagt, auch zu vertiefen, von Jesus zu sprechen. Jesus muss im Mittelpunkt sein. Und dann auch diese andere Person wieder freigeben. Das war nicht der persönliche Jünger von Philippus, den er immer um sich haben wollte, sondern er wusste, er hat das Evangelium gehört und jetzt geht die Person irgendwo anders hin und gibt das Wort Gottes weiter. Alleine. Unser Jesus wird diese Person stärken und gebrauchen. So wie Philippus möchte ich auch meinem Herrn zur Verfügung stehen. Und ich denke, es gilt auch für uns alle, dass wir ihm zur Verfügung stehen wollen und sagen, Herr, gebrauche mich. In diesen Begegnungen, die du führst, die du leitest, du kannst Großes daraus hervorbringen. Amen. Ich möchte beten. Bleiben dazu sitzen. Lieber Jesus Christus, ich möchte ganz herzlich danken, dass du nicht nur damals den Philippus und den Kämmerer zusammengebracht hast, sondern wir glauben, dass du auch uns und allen Begegnungen, die wir haben, dass du uns führst und leitest und dass es keine Zufälle sind, sondern deine Führung. Schenk uns, dass wir offene Augen haben, dass du uns den Glauben schenkst, dass wir die Begegnungen, die wir haben und erleben dürfen, aus deiner Hand nehmen und auch als deine Gelegenheit ansehen, mit Menschen über dich auch ins Gespräch zu kommen. Schenk uns das, Herr, mit Deutschen, aber auch mit Ausländern. Amen.